Okay, herzlich willkommen zu diesem Podium im Werk 2. Ich bin Jess von der DGB Hochschulgruppe und vom Bündnis Versammlungsfreiheit verteidigen. Unsere Grundrechte sind unverhandelbar. Und wir sitzen heute hier, weil wir die Frage diskutieren wollen, was denn genau die neue Gesetzesnovelle ist und welche Effekte die auf unsere Versammlungsfreiheit, auf die Ausübung dieser, auf politischen Aktivismus haben kann. Der Hintergrund ist, dass die sächsische Regierungskoalition bestehend aus CDU, SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag ausgemacht hatte, ein neues Versammlungsgesetz umzusetzen oder zu entwerfen. Und der Sinn dahinter war, oder was sie sich vorgenommen haben, ist, dass dieses Zitat praxisgerechter und verständlicher zu gestalten. Und das soll jetzt am 1. September 2024, also dem Tag der Landtagswahl, auch in Kraft treten. Und als Bündnis kritisieren wir diese Gesetzesnovelle in einigen Punkten, zum Beispiel zum Thema OrdnerInnen, aber auch zum Thema Vorlaufzeiten bei der Anmeldung von Versammlungen. Das nur kurz angeteasert, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich habe zwei Gäste hier, Jonathan Schramm und Rita Kuhner, zu denen sage ich auch gleich noch was. Vorher zwei kurze Ankündigungen, das Podium wird aufgenommen. Falls jemand dann im Rahmen der Diskussion nicht auf dieser Aufnahme erscheinen will, dann zeigt es einfach kurz an und dann schneiden wir das nachträglich raus. Genau, diese Aufnahme wird veröffentlicht. Wir wissen noch nicht genau wo, vermutlich auf unserer Website. Genau, sagt einfach Bescheid. Die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, ist, da drüben stehen Getränkekisten. Falls ihr durstig seid, nehmt euch richtig gern was. Spendet bitte etwas ans Werk 2, damit die nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Daneben seht ihr einen weiteren Tisch oder zwei weitere Tische mit ganz viel Material. Bedient euch gerne an diesem Material, nehmt euch Sticker mit, nehmt euch Flyer mit, informiert eure FreundInnen, die jetzt vielleicht bei dem schönen Wetter am See sind, weil das ganze Thema ist super wichtig für alle politisch aktiven Menschen hier in Sachsen und tendenziell vielleicht auch noch für andere Bundesländer. Außerdem steht auf dem Tisch eine weitere Spendendose. Diese Spendendose ist für Repressionskosten. Und zwar wurde vor einigen Wochen eine Hausdurchsuchung durchgeführt bei einem Journalisten aus Halle. Und dieser Journalist hat damals, vergangenen Juni im letzten Jahr, den Leipziger Kessel und die Polizeigewalt fotografiert. Und weil die Polizei gern das Material von diesem Journalisten haben wollte, haben sie eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt, dadurch auch seine Pressefreiheit verletzt. Diese Hausdurchsuchung wurde auch nachträglich als rechtswidrig eingeschätzt. Trotzdem scheiße. Der Mensch ist auf ziemlich vielen Kosten sitzen geblieben, deshalb sammeln wir Geld für ihn. Falls ihr also einen Euro übrig habt, tut voll gerne noch was in die andere Spendendose rein. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Genau. Ich würde kurz meine Gäste vorstellen. Mit dir fange ich an, Jonathan. Du bist Volljurist und Doktorand bei Professor Dr. Felix Hanschmann. Und du beschäftigst dich mit Versammlungsrecht, aber auch mit der Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates und auch mit einer reformierten juristischen Ausbildung und du bloggst auf dem Verfassungsblog. Schön, dass du da bist und auch schön, dass du da bist, Rita. Rita kommt aus Dresden und seit dem ersten Pegida-Geburtstag im Oktober 2015 ist sie regelmäßig auf der Straße und häufig auch als Anmelderin von Versammlungen tätig. Rita sieht es als ihre Aufgabe, jungen Menschen in ihrem Engagement den Rücken freizuhalten und Auseinandersetzungen mit Polizei und Behörde zu übernehmen. Danke, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Wir können das gern so machen, dass wir am Ende des Podiums einen Diskussionsblock haben. Falls ihr Verständnisfragen habt, bei Jonathan wird auch ein bisschen juristische Sachen da liegen, könnt ihr euch auch gern währenddessen melden. Aber bitte erstmal nur Verständnisfragen. Und wir versuchen, ich habe vergessen, meine Uhr hinzustellen. Wir haben hier das Handy sonst auch? Okay. Wir versuchen, denke ich, den inhaltlichen Teil mit dem Podium jetzt unter einer Stunde zu lassen, damit wir danach noch Zeit zum Diskutieren haben. Genau. Das Podium beschäftigt sich zum größten Teil mit dem neuen sächsischen Versammlungsgesetz. Trotzdem wollen wir erstmal über die Grundlagen sprechen, damit wir alle erstmal einen ähnlichen Wissensstand haben. Genau. Vielleicht kannst du, Jonathan, als Jurist kurz so ein bisschen was generell zum Versammlungsrecht sagen, zur Versammlungsfreiheit als Grundrecht auch. Welche Bedeutung hat es und auch, ob du es im aktuellen sächsischen Versammlungsrecht erfüllt ansiehst?
Ja, erstmal auch von mir vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Genau, wie auch schon angesprochen wurde, also ich versuche es sozusagen so so einfach und sozusagen mit so wenig Vorwissen wie möglich verständlich hier irgendwie zu erklären. Aber wenn irgendwelche Rückfragen sind, gerne direkt drauf losfragen. Genau, also Ausgangspunkt vom Versammlungsrecht und auch vom Versammlungsgesetz ist sozusagen das Grundgesetz, was in Artikel 8, der hier abgedruckt ist, die Versammlungsfreiheit schützt. Da steht jetzt erstmal vielleicht als erster Hinweis, alle Deutschen haben das Recht, ist aber in der Rechtsprechung anerkannt, dass einmal wegen des Europarechts alle EU-Bürgerinnen in Deutschland die gleichen Rechte haben wie Deutsche, sich zu versammeln, und auch Nicht-EU-Bürgerinnen auch die gleichen Rechte haben, sich zu versammeln. Das wird dann über die allgemeine Handlungsfreiheit konstruiert. Nur um da auch gleich sozusagen vorwegzunehmen, dass dieses alle Deutschen in der Praxis irgendeine Relevanz hat. Das wurde zum Beispiel bei der Anhörung auch von der sogenannten Alternative angeführt, aber da ist sozusagen rechtlich ganz klar, dass sozusagen aus diesem Wortlaut nichts folgt. Genau, was bedeutet das jetzt, dass die Versammlungsfreiheit geschützt ist? Da kommt es erstmal darauf an, was ist überhaupt eine Versammlung? Und man kann sich ja viel vorstellen, sozusagen als nicht Jurist unter dem Begriff, aber das, was sozusagen die Rechtsprechung als Versammlung ansieht, ist eine örtliche Zusammenkunft von mehreren Personen. Mehrere Personen heißt mehr als eine Person. Das heißt, auch schon ab zwei Personen kann das Ganze eine Versammlung sein. Was dann noch dazu treten muss, ist, dass diese Versammlung auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet ist. Da gibt es sozusagen viele Diskussionen darüber, wie streng man da ist, aber zum Beispiel auch ein Bierflaschen-Mob wurde sozusagen schon als Versammlung anerkannt, weil da argumentiert wurde, dass es da auch um politische Anliegen, Trinken in der Öffentlichkeit oder Ähnliches geht. Also da ist die Rechtsprechung eigentlich sehr, sehr weit gefasst. Aber das sind sozusagen die beiden wichtigen Teile, wann handelt es sich überhaupt um eine Versammlung. Der Schutzbereich sagt dann noch, dass diese Versammlung nur dann geschützt ist, wenn sie friedlich und ohne Waffen stattfindet. Friedlich bedeutet dabei, dass es keinen gewalttätigen Verlauf das Ganze nimmt, also insbesondere keine erheblichen Straftaten begangen werden, und ohne Waffen. Genau, das setzt sozusagen voraus, dass keine Gegenstände mitgeführt werden, mit denen bezweckt wird, Straftaten gegen Dritte zu begehen. Wenn diese Voraussetzungen sozusagen erfüllt sind, dann fällt die Veranstaltung, die stattfindet, unter Artikel 8 und ist von der Versammlungsfreiheit geschützt. Und daraus, und das ist in dem Kontext sozusagen sehr wichtig, folgt dann, dass grundsätzlich man als Veranstalter die freie Wahl hat, das Thema zu wählen, unter dem das Ganze stattfinden soll, und, es wird vielleicht später auch noch relevant, auch in welcher Form das stattfindet. Also in wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts wurde herausgestellt, dass es quasi nicht eine bestimmte Art der Protestform gibt, zum Beispiel in einer geordneten Reihe durch die Stadt ziehen, sondern man sich ja auch überlegen kann, ich will mich irgendwo festkleben, ich will irgendwo eine Tanzeinlage machen. Also das ist ganz den Veranstalterinnen überlassen, wie sie das Ganze machen. Genau, vielleicht auch noch kurz zur Einführung am Anfang. Warum gibt es diese Versammlungsfreiheit? Weil das, glaube ich, später auch noch wichtig wird. Da würde ich jetzt insbesondere sozusagen auf den ersten Punkt hier eingehen. Die Versammlungsfreiheit hat sozusagen den wichtigen Zweck, dass sie ein Recht der Minderheit ist. Also gegen die Mehrheit. Das heißt, dieses Argument, was man ja auch oft in Versammlungen hört, das stört irgendwie, das blockiert den Verkehr, das macht irgendwie Ärger, es ist irgendwie unangenehm für die Gesellschaft. Das ist gerade der Sinn und Zweck hinter dieser Versammlungsfreiheit. Also gerade das soll sozusagen geschützt werden. Dieses Nervige, dieses wird teilweise auch sozusagen dieser Stachel, der in die öffentliche Diskussion gebracht wird, auch sozusagen die Tatsache, dass Fridays for Future halt nicht am Samstag demonstriert, wo man ja auch demonstrieren könnte, sondern es halt am Freitag macht mit all den Folgen, die daran geknüpft sind. Also das ist sozusagen ganz, ganz wichtig, wenn man sich die Versammlungsfreiheit anschaut, dass es gerade um diesen störenden Moment geht. Und vielleicht noch einen Satz dazu, der Hintergrund, dass diese Versammlungsfreiheit so wichtig ist, wird auch dadurch begründet, dass gesagt wird, wir haben eine repräsentative Demokratie, das heißt, wir wählen alle 4 Jahre, aber dazwischen gibt es ja eigentlich nicht so richtig viele Möglichkeiten. Also wir haben so ein bisschen Volksabstimmungen, die man machen kann und Ähnliches, aber eigentlich sind wir im Wesentlichen dann darauf angewiesen, dass die Leute im Parlament das machen, was wir als Wählerinnen und Wähler für sinnvoll halten. Und um das so ein bisschen auszugleichen, gibt es sozusagen die Versammlungsfreiheit, wo wir durch eine öffentliche Sichtbarkeit, durch dieses Nerven, von dem ich eben gesprochen habe, dann trotzdem auch zwischen den Wahlen quasi Einfluss zu nehmen, um diese Demokratie wirklich zu verwirklichen, die halt nicht nur in dem Wahlakt stattfindet, sondern halt auch dazwischen. Und diese ganzen Funktionen, die hier stehen, machen das natürlich anstrengend. Und das ist auch der Grund, warum man gerade in autoritären Staaten sieht, dass die Versammlungsfreiheit ganz oft sozusagen das Erste ist, was dann eingeschränkt wird. Also auch wenn wir in die Historie schauen, im Nationalsozialismus war das was, was sehr schnell eingeschränkt wurde, weil es halt total anstrengend ist für eine Regierung, regelmäßig diese nervige Bevölkerung zu haben, die da irgendwie mit den Themen um die Ecke kommt und versucht, Einfluss zu nehmen. Genau. Vielleicht noch kurz habe ich hier so ein paar im zeitlichen Ablauf quasi Entscheidungen mal aufgeschrieben. Vielleicht sagt dem einen oder anderen einer der Begriffe hier was. Also das ist sozusagen die Entwicklung, die das Ganze auch sozusagen genommen hat über die Zeit. Also in ganz unterschiedlichen Kontexten haben diese Proteste stattgefunden, auch in politisch ganz unterschiedlichen Kontexten. Und über diese einzelnen Versammlungen wurde aber quasi das Versammlungsrecht entwickelt, so wie es heute besteht. Und werden wir bestimmt an einen oder anderen Punkt vielleicht noch drauf zurückkommen. Genau, ich habe jetzt nochmal sozusagen zwei ganz konkrete Sachen, nur zur Erläuterung, was gerade im Versammlungsrecht so Sachen sind, die diskutiert werden. Also jetzt neben konkret dem Sächsischen Versammlungsgesetz ist zum Beispiel ein großes Thema diese Allgemeinverfügungen bei Versammlungen, also dass bei Großereignissen gesagt wird, als Stadt, wir verbieten jetzt erstmal jegliche Versammlung zum bestimmten Thema und dann kann sich ja jede Versammlung sozusagen ans Gericht wenden und sagen, wir würden jetzt aber gerne demonstrieren. Das ist natürlich eigentlich gerade nicht die Idee hinter der Versammlung, weil es die Begründungslast verschiebt. Eine andere Sache, die im Versammlungsrecht gerade sehr aktuell diskutiert wird, ist sozusagen die Frage, wie ist es mit so lang anhaltenden Protestformen? Also man kann sich ja auch dafür entscheiden, ich möchte nicht an einem Freitag demonstrieren, sondern ich möchte über Monate lang ein Camp in der Innenstadt aufmachen. Also auch da ist sozusagen die Diskussion, wo endet da eigentlich die Versammlungsfreiheit quasi in zeitlicher Hinsicht. Aktuell ist die Tendenz zu sagen, es gibt diese Begrenzung nach hinten nicht. Wenn sich jemand entscheidet, er möchte seine Versammlung über Monate am Rathausplatz machen, dann ist das erstmal von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Genau, dann vielleicht noch kurz, weil wir ja jetzt auch über das Sächsische Versammlungsgesetz sprechen. Dieses Versammlungsrecht kann eingeschränkt werden. Das Gesetz unterscheidet, ich hatte es auf der ersten Folie eingefärbt, zwischen Versammlungen unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen. Und beide können durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Das passiert ja jetzt auch durch das Sächsische Versammlungsgesetz, durch das bestehende wie das, was jetzt diskutiert wird. Diese Einschränkungen müssen aber immer mit Interessen begründet werden, die sozusagen auf der gleichen Ebene stehen wie das Versammlungsrecht. Also das wird jetzt auch später in der Debatte wichtig werden, was sozusagen nicht geht, im Gegensatz zu anderen Gesetzen, dass man zum Beispiel die Flüssigkeit des Verkehrs wird dann oft so als Begriff angeführt. Also dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn ihr jetzt hier demonstriert an einem Freitag, dann kommen die Autos hier nicht mehr so gut durch. Das ist sozusagen das Privileg, was das Versammlungsrecht im Gegensatz zum Beispiel zum Polizeirecht hat, dass es diese besondere Schwelle hat. Also man muss dann schon sagen, es geht hier um körperliche Unversehrtheit, also um sozusagen Verletzungsgefahr für Personen oder um sogar die Gefahr, dass hier jemand ums Leben kommt. Und das ist sozusagen das, was immer berücksichtigt werden muss, dass es halt diese besondere Schwelle braucht, um das Ganze zu rechtfertigen. Vielleicht auch wichtig jetzt für das Gesetzgebungsverfahren einmal, die Zuständigkeit für diese Gesetze liegt seit 2006 bei den Ländern und nicht mehr beim Bund. Das heißt, jedes Bundesland kann das einzeln entscheiden. Sachsen hat 2012 das erste Mal ein eigenes Versammlungsgesetz gemacht. Bis dahin galt sozusagen das Bundesversammlungsgesetz. Das vielleicht sozusagen jetzt nochmal als Zusammenfassung. Ich hoffe, das ist jetzt von der Zeit her ungefähr hingekommen. Also was ist das Ziel eines Versammlungsgesetzes? Es geht gerade darum, die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit sicherzustellen und auch Gefahren zu verhindern, die dabei auftreten können, aber halt gerade Gefahren, die quasi auf gleicher Stufe stehen mit dem Versammlungsrecht. Es ist quasi gerade kein Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, in der juristischen Diskussion ist quasi die Frage, schauen wir aus einer Gefahrenperspektive da drauf, wollen wir mit dem Versammlungsrecht Gefahren verhindern? Nein, das ist nicht die Zielrichtung, sondern wir wollen ein Gesetz machen, was die Versammlungsfreiheit möglichst gut ermöglicht. Und wenn wir uns das sozusagen einmal vor Augen führen, kann man anhand dieses Ziels jetzt im nächsten Schritt, wenn wir dann über den neuen Entwurf sprechen, sich fragen, ob die Maßnahmen, die da drin ergriffen werden, einerseits geeignet sind, um dieses Ziel zu erreichen, und als zweiten Ansatzpunkt, ob es nicht eine Alternative gibt, die sozusagen weniger eingriffsintensiv ist, um diese Ziele zu erreichen. Also das ist sozusagen der Maßstab, den man jetzt anlegen kann, um sich diesen Entwurf anzuschauen. Das einmal soweit von mir.
Danke auf jeden Fall für diese inhaltlich-theoretische Grundlage. Meine Frage an dich, Rita, wäre jetzt, du hast ja schon super viele Versammlungen organisiert, angemeldet und geleitet. Wie hat sich denn das, was uns Jonathan jetzt so inhaltlich-theoretisch dargelegt hat, bei dir bislang in der Praxis gezeigt? Also wo hat dir der Rückgriff auf das Versammlungsgesetz, auf das Sächsische geholfen oder auch auf das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit? Und wo hattest du aber auch schon Probleme, die irgendwie versammlungsrechtlich begründet wurden, also mit den Behörden zum Beispiel?
Ja, also sagen wir mal so, bei uns hat das ja 2014 mit Pegida angefangen. Dadurch waren wir eigentlich spätestens ein Jahr später im Wochentakt auf der Straße. Wir haben Menschen unter uns, die auch richtig fit sind, was das Versammlungsgesetz angeht und auch den einen oder anderen Tipp haben. Ich bin so eher die aus dem Bauch aus Entscheiderin, aber auch das geht. Also der Zwang, auf dieses Gesetz zurückzugreifen, der besteht eigentlich irgendwie immer. Und wir haben so in den ganzen Jahren jetzt auch gelernt, das Gesetz in unserem Sinne, sagen wir mal, auszulegen und zu nutzen, da wo es machbar war. Behörden sind ja bekanntermaßen so gestrickt, wenn jemand sich als der Stärkere anfühlt, und es war ja Pegida über viele Jahre, die waren ja wirklich der Platzhirsch mit genügend Geld für gute Anwälte, mit denen hat man sich halt nicht angelegt, das hat man dann mit uns versucht. So, aber inzwischen wissen wir eben auch, was geht und was nicht geht, und wir setzen das dann auch durch. Manchmal muss es dann eben auch vor Gericht, also wir haben das ein oder andere Urteil dann auch durchgefochten und auch durchaus Prozesse auch gegen den Freistaat Sachsen oder gegen die Stadt Dresden gewonnen. So, und inzwischen ist auch oft der Hinweis und die klare Ansage, wir gehen an die Öffentlichkeit, wenn das jetzt nicht so gebilligt wird, die reicht dann oft auch schon, dass die Behörde anfängt, einfach einzulenken.
Ich hätte zwei Rückfragen. Die erste wäre, hast du vielleicht Lust, auf einen Prozess ein bisschen konkreter einzugehen, den ihr gewonnen habt, irgendwie ein Erfolgserlebnis? Und die zweite wäre, würdest du sagen, dass sich etwas, also das ist jetzt 10 Jahre her, seitdem ihr das macht, dass sich über diesen Zeitverlauf auch Sachen verändert haben im Verhältnis zu den Behörden?
Ja, klar. Erstmal, man kennt sich, man findet Umgang miteinander, man weiß, mit wem es geht und mit wem es nicht geht. So, und klar, ganz am Anfang war es halt so, da war Pegida und wir durften dann irgendwo 50 Meter weiter weg, das hieß dann Protest in Sicht und Hörweite. Inzwischen stehen wir dann schon fast daneben, wenn wir Protest in Sicht und Hörweite haben wollen. Wir haben uns viel auseinandergesetzt, was so Blockaden angeht, symbolische Blockaden. Das heißt, wenn man für eine bestimmte Dauer an einem bestimmten Ort halt sagt, ich stoppe jetzt die Gegenversammlung für 10 Minuten auf. Dafür haben wir jetzt im Sommer eigentlich ein Urteil erfochten, dass das zulässig ist. Allerdings ist die Polizeidirektion Dresden und auch die Versammlungsbehörde Dresden der Meinung, dass sie das rechtlich anders bewerten. Das heißt, im Ergebnis ist es jetzt so, dass wir montags eigentlich kaum noch spontane Möglichkeiten haben, nach dem Motto, Sie haben ja ein Transparent im Rucksack, Sie haben es ja geplant. So, was noch schön war, wir haben in Corona-Zeiten, mal so ein Autokorso angehalten für 10 Minuten und haben uns dafür dann eine Anzeige gefangen. Da stand dann auch der Beamte da, wusste eigentlich gar nicht so richtig, was er uns jetzt vorhalten soll. Da hat eben mein Freund Benny, der mit hier sitzt, dann so diktiert, was man da jetzt reinschreiben könnte, weil er kam erst mal damit, Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Da haben wir uns alle angeguckt, mussten lachen, weil wir waren die Einzigen, die eine Maske trugen. So viel zu Corona-Auflagen. So, und am Ende wurde das gegen uns fallen gelassen, aber wir haben dann geklagt, dass es nicht rechtmäßig war, uns zu räumen. Dem ist stattgegeben worden. Das heißt, es war nicht rechtmäßig, man hätte uns die Zeit dort einräumen müssen, die 10 Minuten. Ja, und das Letzte war eigentlich was zum 13. Februar in Corona-Zeiten. Dort sind wir exzessiv abgefilmt worden. Da gab es ja klare Auflagen. Man durfte nur mit 15 Mann. Das Ganze war ein Livestream. Es bestand überhaupt keine Gefahrensituation. Und es ist aber von Anfang bis Ende abgefilmt worden. Und das haben wir auch vor Gericht gebracht. Und das war halt genauso unrechtmäßig. Also hin und wieder klappt's. Aber meistens ist es so, so kurzfristig irgendwas zu erreichen, ist sehr schwer, weil zwischen dem Bescheid, den man bekommt, und dem Versammlungsbeginn ist in der Regel viel zu wenig Zeit, um sich dann vor Gericht irgendwas zu erstreiten.
Genau, also vielleicht noch kurz nur der Hinweis zu diesem Abfilm. Also sozusagen, das war sozusagen ein Film der Polizei von den Versammlungsteilnehmerinnen. Genau da, also ich hatte ja eben diese verschiedenen Fälle aufgelistet. Das war zum Beispiel Inhalt einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Bayerischen Versammlungsgesetz, wo gesagt wurde, quasi jedes Film hat eine gewisse abschreckende Wirkung gegenüber Versammlungsteilnehmerinnen durch die Polizei. Und deswegen darf das sozusagen auch, wenn es Übersichtszwecken dient, also das steht jetzt auch wieder im neuen sächsischen Versammlungsgesetz, ist vielleicht eine gewisse Überleitung dahin, braucht quasi eine Rechtfertigung, weil es erstmal eine Abschreckung ist, weil es ein Eingriff ist in die Versammlungsfreiheit, weil man im Zweifel abgeschreckt wird und nicht zu einer Versammlung geht, wenn man weiß, dass die Polizei dort die Versammlungsteilnehmerinnen filmt. Das vielleicht nur als Ergänzung dazu.
Das war eine sehr gute Überleitung, weil wir kommen jetzt auch zum neuen sächsischen Versammlungsgesetz. Da aber, bevor wir zu den konkreten neuen Normen kommen und was die in der Praxis auch bedeuten könnten, vielleicht nochmal so eine generelle Einschätzung von euch beiden. Jonathan, an dich die Frage, warum wird überhaupt das Versammlungsgesetz erneuert? Also was liegt dafür ein Grundverständnis von Versammlungen, von Versammlungsfreiheit vielleicht dahinter? Und wie schätzt du das ein? Also es gibt ja gerade einen sehr lebhaften Diskurs. Einige Stimmen sagen, das ist eine Liberalisierung des Versammlungsrechts. Andere Stimmen sagen, dass das neue Versammlungsgesetz das Versammlungsrecht hinter das Polizeirecht stellen würde und dass es eine große Einschränkung wäre. Was denkst du dazu?
Also ich glaube, sozusagen rechtspolitisch kann man, glaube ich, sagen, dass es einfach einen Passus im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungsparteien gibt, dass man ein neues Versammlungsgesetz schaffen will, so wie du das ja auch am Anfang vorgelesen hattest. Also das ist, glaube ich, der politische Hintergrund, auf dem das passiert. Ich glaube, inhaltlich gibt es schon eine gewisse Prägung durch die Erfahrungen während der Corona-Zeit. Also jedenfalls wird seitens des Innenministeriums damit argumentiert. Also werden wir auch später noch darauf zu sprechen kommen, aber dass zum Beispiel auch die scheinbaren Probleme mit den Ordnerinnen etwas ist, mit dem man jetzt irgendwie besser umgehen will mit dem neuen Versammlungsgesetz, aber auch Fragen von einfach Erfahrungen, die man gemacht hat mit Versammlungen, wo die keinen eigenen Leiter hatten, also bei den sogenannten Corona-Spaziergängen. Also ich glaube, da sind viele von diesen Erfahrungen mit eingeflossen. Ich glaube, was man über jetzt das sächsische Gesetzgebungsverfahren hinaus sagen kann, ist, dass es schon eine allgemeine Tendenz gibt, auf Versammlungen mehr mit einer Gefahrenbrille, deswegen hier diese stilistische Brille auf dieser Folie, immer mehr sozusagen aus einer gefahrenabwehrrechtlichen Sicht draufschaut. Also weniger sozusagen vor Augen hat, ah toll, da versammeln sich sozusagen Menschen und setzen sich für die Demokratie ein, sondern mehr mit der Brille, oh, das stört jetzt hier irgendwie den Ablauf in der Stadt, damit gehen irgendwie bestimmte Gefahren einher. Und das ist, glaube ich, schon so ein Perspektivwechsel, der vielleicht jetzt durch die aktuellen Proteste im Nachgang der Korrektivrecherchen vielleicht auch wieder eine gewisse Drehung in die andere Richtung erfahren hat. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass im rechtspolitischen Diskurs schon immer mehr dieses Bild von, oh, da ist eine Versammlung, das ist irgendwie gefährlich, da müssen wir irgendwie mit polizeirechtlichen Mitteln sozusagen darauf reagieren, und weniger diese Tendenz, oh toll, da sind irgendwie Leute, die sich versammeln, wie können wir das unterstützen? Das Spannende bei dem Gesetzgebungsentwurf ist, dass er scheinbar durch den Namen versucht, diese positive Seite zu betonen. Also das Gesetz sozusagen wurde ursprünglich veröffentlicht unter dem Begriff Gesetz zum Schutz der Versammlungsfreiheit oder auch das Versammlungsfreiheitsgesetz, hieß es teilweise. Ob sich das so im Einzelnen realisiert hat, werden wir wahrscheinlich an den einzelnen Punkten dann auch noch sehen. Aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Hintergrund, auf dem man das Ganze sehen muss. Und ich glaube, auch jetzt für die anschließende Diskussion ist es, glaube ich, schon wichtig, sich auch zu fragen, okay, werden denn diese Gründe für diese Erneuerung tatsächlich auch eingelöst? Also das eine ist, ob man jetzt übereinstimmt mit dem Innenminister, dass es ein Problem mit Ordnerinnen gibt oder dass Versammlungen gefährlich sind. Aber die Frage ist ja schon, löst man mit diesem Gesetz überhaupt die Probleme, die man scheinbar sozusagen damit lösen will? Und daher, glaube ich, würde ich an vielen Punkten schon ein großes Fragezeichen dran machen. Und dann muss man sich letztendlich gar nicht darüber streiten, ob man diese Ziele, die damit verfolgt werden, gut findet, wenn sie damit gar nicht erst erreicht werden.
Rita, wie blickst du denn als politische Aktivistin und auch Organisatorin von Versammlungen auf diese Gesetzesnovelle? Mich würden da zwei Sachen interessieren. Zum einen, wie groß ist der Diskurs dazu, würdest du sagen, in Strukturen, in politischen Strukturen in Dresden? Und zum anderen, bereitet ihr euch jetzt schon irgendwie drauf vor, sprecht ihr darüber oder wie geht ihr jetzt mit diesem, weiß nicht, ob man es Damoklesschwert nennen kann, mit dieser Neujustierung vielleicht um?
Naja, also erstmal, wenn man das Gesetz liest, läuft es einem schon kalten Rücken runter. Es ist zweifelsfrei nicht für uns gemacht, sondern für die Polizei und die Behörde, damit für sie Versammlungen einfach besser handelbar sind, besser unter Druck zu setzen sind. Es geht also in dem Gesetz nicht um die Menschen, die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nutzen wollen, sondern man versucht alles, um ihnen das halt so unattraktiv wie möglich zu gestalten. So, es ist auch ein Gesetz, was gerade jetzt in Richtung Ordnerinnen und Ordner der bekannten Datensammelwut der Polizei von links ja Tor und Tür öffnet. Man hat kaum noch eine Chance, das zu umgehen. Na, aktuell ist es ja so, dass die Ausweiskontrolle der Ordnerinnen ist eine Kannbestimmung. Und wir versuchen auch immer ganz klar zu kommunizieren, wir wollen das nicht, beziehungsweise wir wollen schon wissen, warum das jetzt unbedingt sein muss. So, oder auch wo im Vorfeld das dann schon im Bescheid steht. Das ist ja dann gesetzlich verbrieftes Recht, hier vorab alles zu wissen. Dann ist es ja so, Versammlungen, wenn man sie anzeigt, ist man ja noch 48 Stunden in der Friedenspflicht, bevor man sie öffentlich macht. Das soll ja jetzt erweitert werden. Das heißt, Sonn- und Feiertage zählen in die 48 Stunden nicht mehr mit, sondern kommen obendrauf. Das heißt, so wie ich das jetzt gerne mal mache, Freitagabend eine Versammlung anzeigen und Sonntag ab in die Bewerbung, obwohl die Behörde die erst am Montag liest. Das geht dann auch nicht mehr. Das heißt, das ist dann alles ganz anders reglementiert. So, aber das Interesse am Gesetz, ich war auch in der Anhörung entsetzt, wie lau die Rückfragen von auch linken Abgeordneten waren. Also das war ja eine Anhörung des Ausschusses. Da waren wirklich Menschen geladen, die halt auch Ahnung und Expertise mitbringen. Es gab die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und die Fragen, die waren echt sehr dünn. Also ich habe da 4 Stunden gesessen, hinterher gedacht, gut, hätte ich auch was anderes machen können. So, und in unseren Kreisen ist das Interesse im Moment jetzt auch noch nicht so groß. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn es wirklich ernst wird oder wenn es dann halt da ist, obwohl es eigentlich schlimm ist. Man müsste jetzt was dagegen tun.
Da würde ich auf jeden Fall voll mitgehen. Wenn es dann da ist, ist es ein bisschen spät auf jeden Fall. Du warst auch bei der Anhörung am 18. April. Würdest du dich Ritas Einschätzung anschließen oder was war dein Eindruck davon? Genau, und ganz kurz noch, du hast jetzt schon so ein paar konkretere Sachen gesagt. Wir kommen auch gleich dazu und Jonathan wird dann auch noch mal so einen kurzen Überblick geben, was es auch inhaltlich an dem Gesetz zu kritisieren gibt. Ja.
Ja, genau. Also ich würde dem auch voll zustimmen. Also ich glaube, wir waren am Ende auf der Tribüne, also mit wechselnden Schülerinnenklassen, die dabei waren, waren wir, glaube ich, unter 10 Leuten, glaube ich. Also auch eine kleine Gruppe, die sich das angeschaut haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es eigentlich nicht so ein richtiges Herzensprojekt in die eine wie in die andere Richtung der Mitglieder im Innenausschuss ist. Also dann hat sich mir auch nicht so richtig erschlossen, wie man jetzt zu diesen ja schon relativ eingriffsintensiven Werkzeugen irgendwie gegriffen hat, wenn es offensichtlich doch nicht so wichtig irgendwie ist. Also es gab jetzt auch weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie eine starke Rede für eine bestimmte Maßnahme im Gesetz oder nicht. Also vielleicht ist das auch Teil der Taktik, dass man das so ein bisschen unter wir machen hier eigentlich gar nichts, hier gibt es nichts zu sehen, versucht irgendwie so durchzubringen. Ich fand die Kritik von Seiten der Sachverständigen war schon relativ klar. Also die musste ja dann auch so ein bisschen aufgegriffen werden. Also gerade auch die Aussagen, die teilweise zu der Regelung zu den Ordnerinnen kamen, war schon sehr klar. Also da wurde schon ein gewisser Druck aufgebaut, da auch nochmal was am Entwurf ändern zu müssen. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen damit steht und fällt, wie sehr halt eine aktive Zivilgesellschaft irgendwie sagt, hey, hier gibt es schon was zu sehen und ihr könnt das jetzt hier nicht einfach nur durchwinken, sondern wir kriegen irgendwie mit, was hier konkret passiert. Und dafür sind natürlich vor allem solche Veranstaltungen und auch die Demonstrationen, die es vor dem Sächsischen Landtag dazu gab, irgendwie wichtig, weil was bei mir schon immer so im Hinterkopf ist bei dem ganzen Gesetzgebungsverfahren, ist schon die Frage, wenn das zum 1. September in Kraft tritt, wer ist dann sozusagen die Kraft, wer sind die Personen, die dann diese neuen Eingriffsbefugnisse nutzen können? Also das eine ist ja immer so ein bisschen das Recht, wie es im Gesetz steht. Aber natürlich gibt es auch die Ebene, dass es einen Unterschied macht, wer das am Ende anwendet. Und ich fand einen sehr irgendwie bezeichnenden Moment in der Anhörung war, als es darum ging, ja, wir haben jetzt hier einen Gesetzesvorschlag, der würde ermöglichen, die persönlichen Daten von allen Ordnerinnen und Ordnern zu erheben. Und dann, glaube ich, der aktuelle Leipziger Polizeipräsident gesagt hat, ja, wir könnten das, aber wir machen das ja nicht. Und das ist natürlich, also da würde ich jetzt auch gar nicht ihm unbedingt unterstellen, ob er das jetzt Stand jetzt machen würde oder nicht machen würde, aber es steht jetzt halt im Gesetz und man könnte es machen. Und ich glaube, diese Perspektive hat mir da auch ein bisschen gefehlt. Also quasi nicht mit so einem Goodwill-Ding so, ja, wir dürfen das jetzt alles, aber wir machen es dann nicht so, wie ihr denkt, wie wir es machen. Sondern letztendlich schützt so ein Gesetz dann schon auch davor, wenn jemand kommt, der dann wirklich an die Grenzen dessen geht, was das Gesetz erlaubt. Und ich glaube, die Perspektive sollten wir vielleicht jetzt auch in der anschließenden Diskussion, wenn es um die einzelnen Abschnitte geht, nochmal stärker berücksichtigen, weil, glaube ich, es mehr bringt, sich zu fragen, was wäre denn das Maximum, was eine autoritäre Regierung, was ein autoritärer Innenminister damit machen könnte, glaube ich, die wichtigere ist, als sich zu fragen, irgendwie, was würde jemand machen, der jetzt total wohlwollend ist? Weil dann brauchen wir sozusagen das ganze Gesetz nicht, wenn wir da jemanden haben, der super nett und freundlich und versammlungsfreundlich ist. Aber ja, wie gesagt, wichtiger wäre, glaube ich, zu fragen, welches Missbrauchspotenzial gibt es auch für Leute, die vielleicht nicht so wohlgesonnen dem Ganzen gegenüberstehen.
Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen, gerade wenn man das im Hinblick auf die Landtagswahl betrachtet und vielleicht auch mit der Möglichkeit einer AfD-Regierungsbeteiligung. Das sollte man jetzt vielleicht im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt auf die konkreten einzelnen Punkte zu sprechen kommen. Dann würde ich einfach direkt wieder an dich weitergeben. Und Ja, genau. Rita, wenn dir irgendwie eine praktische, aktivistische Perspektive dazu einfällt, dann funk gern rein.
Genau, also vielleicht noch einmal zum Verständnis, weil wir jetzt schon über die Anhörung gesprochen haben, wo befinden wir uns quasi in diesem Gesetzgebungsverfahren, was ja vielleicht auch wichtig ist, um zu wissen, wo gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wo gibt es Zeitpunkte, wo man vielleicht nochmal besonders laut werden sollte. Genau, also Ausgangspunkt ist wie gesagt der Koalitionsvertrag gewesen, wo dieses Ziel eines eigentlich ja positiv zu sehenden, praxisgerechteren und verständlicheren Versammlungsrecht drin steht, was bis 2021 eingebracht werden sollte. Also auch da kann man sich schon die Frage stellen, warum wird jetzt irgendwie so ein Zeitdruck aufgebaut? Also ist das vielleicht auch taktisch angelegt, dass man jetzt sagt, wir müssen das jetzt noch ganz schnell vor der Landtagswahl. Also wie gesagt, Ziel war eigentlich bis 2021. Eingebracht wurde das Ganze in das parlamentarische Verfahren im Dezember 2023, was jetzt natürlich auch zum gewissen Zeitdruck in den Ausschüssen führt. Also dass man jetzt vielleicht sich schwerer tut zu sagen, wir legen das jetzt nochmal auf Eis, überlegen nochmal in Ruhe, wie das hier vorangehen soll, welche Probleme es gibt. Also weiß ich nicht, will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es entsteht jetzt irgendwie schon so ein Gefühl von, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, was vielleicht dann auch weniger Raum lässt für Kritik. Genau, die Anhörung mit Sachverständigenanhörung hat am 18. April stattgefunden im Innenausschuss und die Verabschiedung ist aktuell geplant für die Sitzung am 12. oder 13. Juni 2024. Der aktuelle Entwurf ist auch, sozusagen kann man auch online abrufen, frei zugänglich. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, was daraus jetzt nach den Sachverständigenanhörungen noch passiert. Also ob das jetzt nochmal abgeändert wird und was dann die Empfehlung des Ausschusses ans Parlament ist. Also das wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt, dass der Innenausschuss einen Beschlussvorschlag macht, über den dann der Landtag in den meisten Fällen nur noch abstimmt, weil sozusagen die Expertinnen der einzelnen Fraktionen im Innenausschuss sitzen und dann die Fachpolitiker aus anderen Bereichen, meistens im Parlament, dann nicht mehr groß diesen Beschlussvorschlag diskutieren. Genau, ich habe jetzt eine vielleicht ein bisschen unübersichtliche sozusagen Zusammenfassung, was sozusagen jetzt so meine Kritikpunkte wären, wo wir vielleicht auch aus Zeitgründen vielleicht einfach ein paar wichtige sozusagen rausgreifen können. Also ich würde sozusagen jetzt einmal zur Erklärung wirklich kurz durchgehen. Ein Kritikpunkt wäre einfach eine generelle sprachliche Ungenauigkeit, die natürlich gerade so ein Einfallstor bietet für einen Innenminister, der es vielleicht nicht so gut meint. Das geht da los, dass es ein Störungsverbot gibt, was aber nicht genau sozusagen definiert ist. Auch eine Vorschrift, die ich höchst problematisch finde, ist, dass sozusagen die Veranstaltereigenschaft auch dann begründet wird, wenn man dazu aufruft. Also man wird zum Veranstalter, was auch Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände auslösen kann, wenn man zu einer Veranstaltung aufruft. Da kann man sich natürlich auch schon fragen, ist das jetzt schon das Teilen der Ankündigung in der Story auf Instagram oder in einer WhatsApp-Gruppe, also da ist auch die Frage, was ist das Aufrufen in dem Fall, aber auch Begriffe wie Beschränkungen in Fällen bei der Gefahr der öffentlichen Ordnung, also auch ein ganz offener Rechtsbegriff, wo man ganz viel reininterpretieren kann. Dann wird in Paragraph 3, Absatz 3 eine Kooperationspflicht oder Obliegenheit für Veranstalter konstruiert, wo klassischerweise eigentlich diese Kooperationspflicht den Staat trifft und nicht den Veranstalter. Also der Veranstalter ist das sozusagen ein Angebot, wenn er das sozusagen sich nicht dran hält, können daran Konsequenzen sozusagen gekoppelt werden, aber es gibt eigentlich diese Pflicht nicht. Dann wird in dem Gesetzesentwurf der Eindruck aufgeworfen, dass jede Versammlung einen Leiter haben muss, ohne dass es da eine Abgrenzung nach unten gibt, also auch Kleinstversammlungen, die auch ohne Leiter durchführbar sind, sollen sozusagen einen Leiter haben, und wenn es diesen Leiter nicht gibt, kann sich sozusagen die Polizei anstelle dieses Leiters setzen, also was auch irgendwie irritiert, weil ja eigentlich also die Versammlung klassischerweise etwas ist, was außerhalb vom Staat stattfindet und nicht durch den Staat, also das ist sozusagen eigentlich auch ein totaler Systembruch, auch schwierig vorstellbar, wie der Staat sozusagen eine Versammlung leiten soll, die sich vielleicht auch gegen staatliche Maßnahmen richtet. Also Genau, dann, das hatte ich schon eben angesprochen, sozusagen keine wirklich strengen Voraussetzungen für diese Übersichtsaufnahmen, also dass die Polizei eigentlich zur reinen Lenkung der Versammlung Übersichtsaufnahmen anfertigen kann, was nach meinem Eindruck mit der Rechtsprechung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht auch nur schwierig vereinbar ist. Mit dem problematischen Punkt, der auch mit einem Grundprinzip bricht, ist, dass in Paragraph 13 ermöglicht wird, dass man, wenn man keine Ermächtigungsgrundlage für Maßnahmen im Versammlungsgesetz findet, einfach ins Polizeirecht wechseln kann. Also ich habe sozusagen die Norm später auch nochmal abgedruckt, was eigentlich auch gerade nicht die Idee ist des Versammlungsrechts. Also eigentlich geht es darum, dass man abschließend im Versammlungsgesetz regelt, was die Polizei auf Versammlungen macht, weil es halt gerade kein Polizeirecht ist. Und wenn man diesen Sprung ermöglicht in sozusagen das andere System, ist schon die Frage, warum man dann das Versammlungsgesetz eigentlich überhaupt braucht und es nicht einfach polizeirechtlich löst. Genau, dann, das war auch schon angesprochen, diese Erschwerung der Anmeldung, einmal durch die verkürzte Frist, die man zur Verfügung hat, aber auch die telefonische Anmeldung ist zum Beispiel, Anzeige ist zum Beispiel nicht mehr möglich. Genau, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich die jetzt einmal so durchgehen soll oder ob wir es später an den Paragraphen machen sollen. Das wäre so ein bisschen Frage ins Podium.
Vielleicht machen wir hier ganz kurz eine inhaltliche Pause. Mich würde nämlich interessieren, Rita, was du zu den verschiedenen Punkten zu sagen hast. Also Jonathan hat jetzt einige Punkte aufgezählt. Welcher Punkt davon würdest du sagen, macht dir mit am meisten Sorgen? Wo siehst du vielleicht in Zukunft das meiste Potenzial, wo Versammlungsfreiheit, die Ausübung von Versammlungen, vielleicht auch gerade von linken Versammlungen in Sachsen, besonders stark eingeschränkt werden kann?
Naja, ich würde sagen, das Problem haben wir eigentlich irgendwie schon, ne, dass man immer erst mal versucht, wenn eine Versammlung von links kommt, zu gucken, was können wir denn hier machen? Und was mir da besonders sauer aufstößt eigentlich ist, dass es vor allem, wenn junge Menschen eben Versammlungen anzeigen, dass dort teilweise Bedingungen diktiert werden, wo ich mir sage, mir würde damit niemand mehr kommen, ne, rein. Nach dem Motto einfach, weil sie es nicht mehr können.
Kannst du Beispiele nennen vielleicht?
Ja, habe ich dann auch gleich. So, das ist, ja, das dient einfach dazu, Menschen einzuschüchtern und sie davon abzuhalten, solche Dinge zu tun. Ja, ich hatte so ein Beispiel, das war eine Demo in Löbtau bei uns in Dresden. Ich wollte sie mir eigentlich nur angucken. Dann kam der Versammlungsleiter, ich habe nicht genug Ordnerinnen und Ordner, kannst du da mitmachen? Ich sage, klar. So, kann ich deinen Ausweis haben? Hat er mitgenommen, kam er wieder. Du bist leider abgelehnt, gegen dich liegt was vor. Habe ich gedacht, ups, habe ich in der Polizeidirektion angerufen, halt freundlich gefragt. Ich wüsste jetzt gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll, weil ich habe 2 Tage später eine angezeigte Versammlung und hier darf ich jetzt nicht mal als Ordnerin. Da haben die dann wirklich einen mit 4 Sternen auf der Schulter vorbeigeschickt. Ja, wenn wir gewusst hätten, dass es um sie geht, habe ich dann auch gedacht, ich sage, hallo, das kann es jetzt aber nicht sein. Ja, das Problem hat man halt bei jungen Leuten. Und dann ist es so, dass ja jetzt doch aus dem bürgerlichen Spektrum immer mal so der Gedanke kommt, wir machen jetzt mal eine Demo für ein tolles Europa oder was weiß ich. So, und das ist ja für die Menschen oft auch neu. Und die blicken aber eben voller Demut auf zur Polizei und Behörde. Und da entstehen eben auch Bedingungen, die man dann versucht, auf uns auch anzuwenden. Ne? Weil bei den anderen geht es ja auch, da müsste es ja bei den Linken auch klappen. Also das ist was, was mich sehr stört. Das macht eben dann auch es nicht leichter, sich dem Ganzen zu widersetzen. Dann ist auch so die Sorge, der Spielraum, der Polizei jetzt aufgemacht wird. Also das ist... Es geht ja schon los, da wird von erheblichen Behinderungen gesprochen. Was ist eine erhebliche Behinderung? Sind das schon Pfeifen und Tröten, weil dann die AfD von der Lautstärke gestört ist? Ja, und ich muss sagen, also da würde ich jetzt, gut, ich würde schauen, wie ist die Zusammensetzung der Versammlung, kann ich es den Menschen zumuten? Aber ich würde dann wahrscheinlich zu dem Mittel greifen und sagen, okay, ich löse jetzt meine Versammlung auf. Ob das die Polizei jetzt glücklicher macht? Das ganze Chaos weiß ich nicht. Na, aber im Prinzip öffnet es denen jetzt Tor und Tür, alles irgendwie zu hinterfragen, versuchen, es zu beauflagen, es nicht zuzulassen. Also das ist schon unangenehm. So, und was ja ich zwiespältig sehe, ist dieses gleichzeitige Agieren von Versammlungsbehörde und Polizei. Ich muss sagen, wir haben in Dresden viele Tage, da sind wir froh, wenn die Versammlungsbehörde zu Hause bleibt, weil man, sagen wir, mit einem Teil Polizistinnen und Polizisten einfach, auch weil man sich schon lange kennt, einen deutlich besseren Umgang hat als mit der Behörde. Also das sind so die Punkte.
Genau, also ich glaube, das schließt ganz gut an das an, was ich eben sozusagen vorgelesen habe. Also ich habe jetzt hier auch schon mal die Vorschriften sozusagen aus dem Entwurf, an denen man das dann vielleicht auch nochmal diskutieren kann. Genau, ich würde jetzt nochmal kurz hierhin zurückgehen und sozusagen noch auf zwei Sachen, wo eine auch schon angesprochen wurde, nochmal kurz darauf hinweisen. Also einmal, was glaube ich auch eine problematische Vorschrift jetzt im neuen sächsischen Versammlungsgesetz ist, die eigentlich grundsätzlich als Norm, glaube ich, gut gemeint ist, ist, dass es eine Rechtsprechung gibt dazu, dass man auch auf privaten Grundstücken quasi demonstrieren kann. Also das sozusagen der Ausgangsfall war Protest gegen Abschiebungen am Frankfurter Flughafen, was sozusagen an sich ein privater Raum ist, der aber sozusagen zu großen Teilen in staatlicher Hand ist. Und da wurde sozusagen entwickelt, dass man auch in privaten Bereichen, die für den öffentlichen Verkehr geöffnet sind, demonstrieren darf. Also nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in privaten Kontexten. Das wird jetzt im neuen sächsischen Versammlungsgesetz in § 15 geregelt. Und da wird aber die Einschränkung gemacht in Absatz 2, dass in solchen Räumen nicht demonstriert werden darf, wo das nicht vom Widmungszweck erfasst ist. Es gibt sozusagen für alle Bereiche, legt sozusagen der Staat fest, was ist das hier? Ist das hier ein Wohnbereich? Ist das hier ein Spielplatz? Ist das hier so? Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass man jetzt quasi über so einen Widmungszweck dann eigentlich das Versammlungsrecht einschränken kann. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Platz, so, der gehört irgendwem, aber der ist sozusagen Spielplatz zum Beispiel, dann wäre jetzt auch mit dieser Vorschrift sozusagen die Frage, na gut, also es ist wahrscheinlich verfassungsrechtlich nicht zulässig, so wie es das Gesetz vorschreibt, zu sagen, hier hat die Stadt einen Spielplatz festgelegt, deswegen darf jetzt hier noch demonstriert werden. Also auch da kann man sich das Missbrauchspotenzial sozusagen schon ausrechnen, wenn man da zum Beispiel irgendwie eine Stadt hat, die keine Lust auf Versammlungen hat, dann gibt es plötzlich sehr viele Spielplätze oder sehr viele Orte, wo halt nicht mehr Versammlungen stattfinden. Also das sozusagen wäre noch die eine Sache. Und das andere, wo es sich, glaube ich, auch lohnt, vielleicht jetzt auch ein bisschen länger drüber zu sprechen, ist tatsächlich diese Vorschrift zum Sammeln von Daten der Ordnerinnen. Weil das, glaube ich, ja einfach ein ganz, ganz großes Abschreckungspotenzial hat. Und gleichzeitig die Frage ist, wie ist das Ganze eigentlich gerechtfertigt? Also das hier ist sozusagen die Vorschrift, die, glaube ich, eben auch schon angesprochen hatte. Also sozusagen in Absatz 1 ist hier geregelt, dass letztendlich eine Pflicht konstruiert wird für den Veranstalter, die Veranstalterin, diese Daten vorzuhalten, um sie dann im Zweifel an die Polizei übergeben zu können. Und das würde, glaube ich, in der Konsequenz dazu führen, dass es total schwierig wird, Ordnerinnen zu gewinnen, also weil man einfach diese Daten erstmal sammeln muss, dann stellt sich im nächsten Schritt auch die Frage, wo regelt das Gesetz eigentlich, was mit diesen Daten dann im Nachhinein passiert? Also dann werden quasi die privaten Veranstalterinnen irgendwie damit konfrontiert, dass sie diese Daten irgendwie haben. Also wo wird dann die Löschung irgendwie kontrolliert? Wie wird die kontrolliert? Und bei dieser ganzen Diskussion, und das fand ich war in der Anhörung, wurde das auch sehr schön rausgearbeitet, ist ja so ein bisschen die Frage, wofür macht man das eigentlich? Also das war das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Man kann ja diese Beschränkung machen, wenn sie das Ziel jedenfalls erfüllen, was man dadurch versucht zu erreichen. Und das Ziel, was damit verfolgt wird, ist natürlich, die Gefahren auf Versammlungen zu reduzieren. Das Problem ist nur, dass Ordnerinnen und Ordner eigentlich gar nicht so viel machen können auf Versammlungen. Also die dürfen nicht mehr als die Versammlungsteilnehmerinnen. Das heißt, dieser Versuch, hier jetzt Anforderungen an die Ordnerinnen zu stellen, vermittelt ja so ein bisschen den Eindruck, okay, wir müssen schauen, wie die drauf sind, weil die ja dann bestimmte Privilegien bekommen. Also dass die dann zum Beispiel Leute anweisen dürfen oder Flaggen einziehen dürfen oder Gegenstände einziehen dürfen. Das dürfen die Ordnerinnen aber sowieso alles nicht. Das darf sowieso nur die Polizei. Also deswegen stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn ich mit dieser Vorschrift das Ziel verfolge, Gefahren von so einer Versammlung fernzuhalten, dadurch, dass ich die Ordnerinnen kontrolliere, schaffe ich das damit überhaupt? Und ich kann mir eigentlich keine Situation vorstellen, wo ich durch diese Überprüfung irgendeine Gefahr verhindere. Also weil wenn ich jetzt überlege, da passiert irgendwas auf der Versammlung und ich muss irgendwas machen, dann muss ich das sowieso als Polizei machen, weil alles, was über ein reines Ansprechen hinausgeht, dürfen die Ordnerinnen sowieso nicht. Auf der anderen Seite hat es aber diesen ganz krassen, abschreckenden Effekt, der im Zweifel auch dazu führen kann, dass man einfach keine Versammlung mehr durchführen darf, weil man nicht mehr genug Ordnerinnen findet. In Nordrhein-Westfalen wurde, glaube ich, in der Anhörung gesagt, ist das schon ganz konkret so, dass die DGB teilweise keine Ordnerinnen mehr findet. Und es ist natürlich auch wieder das Symbol gerade auch an junge Leute, zu sagen, okay, hier ist erstmal eine große Hemmschwelle, sich irgendwie zivilgesellschaftlich einzusetzen, weil man erstmal seine Daten abgeben muss. Und mir konnte jetzt auch noch keiner erklären, wie damit der damit verfolgte Zweck erfüllt wird mit dieser Vorschrift. Wie gesagt, weil wenn es hart auf hart kommt, muss und darf die Polizei dann sowieso eingreifen und sich dann auch nicht der Ordnerin bedienen. Also die kann jetzt auch nicht sagen, okay, wir haben hier einen tollen Ordner, den haben wir dreimal durchgecheckt, der darf jetzt plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, Leute festnehmen. So, das geht ja sowieso nicht. Also deswegen stellt sich so ein bisschen die Frage, warum mache ich diese Kontrollen, wenn ich dann nicht mehr Rechte denjenigen verleihe, die ich dann so besonders gut auf ihre Zuverlässigkeit geprüft habe.
Naja, sagen wir so, ein Spaßfaktor am Rande, bei Nazi-Demos in Dresden wird das ja auch, wenn die entsprechende Polizei da ist, ausufernd betrieben. Und das verzögert dann aber oft den Abmarsch der Demo, weil da ist mal einer vorbestraft, da hat man noch einen ein Problem und der dritte passt jetzt auch nicht. Und der vierte hat halt keinen Ausweis mit. Also das ist dann, sagen wir mal, ein netter Nebeneffekt, aber wir würden lieber ohne auskommen.
Ganz kurz vielleicht aus einer nicht moderativen Perspektive ergänzend, was mir dazu gerade noch ein- oder aufgefallen ist. Es ist ja keine Seltenheit, dass wir was zu rechten Netzwerken in Polizei und Behörde hören. Und da musste ich auch einfach gerade dran denken, gerade wenn bei Linken, vielleicht auch bei also wirklich dezidiert antifaschistischen Demonstrationen Daten gesammelt werden zu Ordnern, die dann vielleicht auch bei anderen Demos ordnen, wo sich auf Netzwerke zurückschließen lässt, dass es einfach auch gerade bei diesen rechten Netzwerken in Polizeibehörden oder sonst wo auch einfach wirklich ein riesiges Gefahrenmissbrauchspotenzial hat, was, denke ich, unter einer AfD-Regierung auch nicht wirklich besser wird. Das nur ganz kurz von meiner Seite, jetzt bin ich wieder Moderation.
Genau, vielleicht auch nur als Ergänzung dazu, also was ich bei dieser Diskussion auch ganz spannend finde, wirklich dazwischen zu unterscheiden, was können wir uns quasi für Gründe überlegen, warum es diese Regelung gibt, also zum Beispiel Interesse der Polizei daran, bestimmte Daten zu haben oder auch eine Versammlung zu verzögern. Und was würde quasi, wenn man dieses Gesetz jetzt zum Beispiel vor dem Sächsischen Verfassungsgerichtshof, könnte man das ja im Nachhinein dann angreifen mit einer Verfassungsbeschwerde oder auch mit einer abstrakten Normenkontrolle, was würde da als Argument sozusagen zählen? Und da würde natürlich so ein Argument, hier der Polizeipräsident ist geladen und wenn der dann sagt, wir haben jetzt diese Norm hier eingeführt, um die Versammlung zu verzögern, dann wäre das natürlich vor Gericht sozusagen nicht haltbar. Also deswegen, ich glaube, gibt es diese Ebene von, was wird so als scheinbare Argumentation herangeführt und was ist das, was eigentlich dahinter steht? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten man irgendwie versuchen kann, das einfach so ein bisschen zu entlarven. Also dass es eigentlich um die Dinge, die vermeintlich dahinter stehen, wie jetzt bei diesen Ordnerinnen, dass es vermeintlich um eine Erhöhung der Sicherheit geht, die aber aus den eben beschriebenen Gründen damit eigentlich gar nicht erreicht wird, dass es darum nicht gehen kann, sondern dass es halt diese Gründe sind, die eigentlich dahinter stehen, aber die natürlich niemand so in die Gesetzesbegründung schreiben würde.
kurze Metaebenenfrage. Es ist jetzt 19.30 Uhr. Wir haben ein bisschen verspätet angefangen. Ich weiß nicht, wie viele Kritikpunkte du jetzt noch drauf stehen hattest. Vielleicht können wir noch so 5 Minuten darüber reden, dann vielleicht noch ein Abschlussstatement und dann würde ich die Diskussion auch öffnen. Also nur so für den zeitlichen Rahmen, wenn es für euch passt. Okay.
Genau, also ich, also es gibt sozusagen, wie man ja sehen kann, sozusagen verschiedenste Kritikpunkte, aber ich würde vielleicht noch einen, weil wir da auch kurz eben bei der vor der Podiumsdiskussion schon drüber gesprochen hatten, vielleicht nochmal rausgreifen, ist diese bisschen komisch klingende Punkt hier, Umkehrung des Regelausnahmeverhältnisses beim Rechtsschutz. Es gibt nämlich eigentlich die Regelung, und so steht das jetzt auch aktuell im Sächsischen Versammlungsgesetz, dass wenn man Widerspruch bzw. Klage gegen eine Beschränkung oder auch gegen ein Verbot einlegt, dass das dann aufschiebende Wirkung hat. Das heißt sozusagen, dass dieses Verbot oder diese Beschränkung gilt erstmal nicht. Es ist natürlich für Personen, die eine Versammlung durchführen, sozusagen was Gutes, weil man erstmal Rechtsschutz einlegt und dann quasi die Zeit, die das Gericht braucht, zugunsten der Veranstalterinnen zählt. Also das ist sozusagen die Grundregel, das ist sozusagen die Regel. Und was jetzt in Paragraph 28 des Entwurfs gemacht wird, ist, dass dort drin steht, dass Widerspruch und Klagen gegen Beschränkungen, die auf Grundlage dieses Gesetzes erfolgen, keine aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, es wird sozusagen genau das umgedreht, was eigentlich den Bürger, also nicht nur im Versammlungsrecht, das ist eigentlich auch ein Grundsatz, der auch in anderen Zusammenhängen gilt, wird sozusagen umgedreht. Also die Zeit, die das Gericht dann braucht, um diesen Widerspruch, also Widerspruch die Behörde oder die Klage durch das Gericht zu bearbeiten, die geht jetzt nach dem Entwurf quasi zulasten der Veranstalterin, was ja sowieso schon oft so ist, einfach weil Gerichte oft lang brauchen, weil man dann immer erstmal Widerspruch oder Klage einlegen muss. Aber durch diese Umkehrung wird das quasi nochmal verschärft, weil die Polizei oder auch die Versammlungsbehörde in dem ganzen Zeitraum, bis das Gericht entschieden hat, letztendlich dieses Verbot die ganze Zeit vollziehen kann und sozusagen nicht abwarten muss, bis das Gericht zu ihren Gunsten entschieden hat, sondern in dieser ganzen Zeit dieses Verbot oder diese Beschränkung weiterhin in der Welt ist. Das heißt, es verschiebt auch die Rechtsschutzmöglichkeiten, die man dann vor Gericht oder gegenüber der Behörde hat, zulasten der Veranstalterin. Ich weiß nicht, ob es dazu noch... Ja.
Gut, dann würde ich euch noch um ein kleines Abschlussstatement bitten, und zwar die... Ja, leider sehr groß und weit formulierte Frage von mir an euch beide. Würdet ihr sagen, dass im neuen sächsischen Versammlungsgesetz das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit noch ausreichend berücksichtigt wurde? Und seht ihr, dass trotz oder unter diesem neuen Versammlungsgesetz Versammlungen verschiedenster Art auch weiterhin gut durchführbar sind?
Ich würde es einfach mit Nein beantworten. Also es schränkt alles ein, was geht.
Ja, also ich würde auch sagen, dass im Großen und Ganzen sozusagen das Abschreckungspotenzial des neuen Entwurfs auf jeden Fall überwiegt. Ich glaube, was noch ein Problem ist, dass die Sachen, die quasi gerichtlich erstritten wurden, sich jetzt die Frage stellen würde, wenn man das neue Gesetz hätte, inwieweit die noch Geltung haben, weil die sich ja aufs alte Gesetz bezogen. Also auch das ist sozusagen ein Problem des neuen Gesetzes. Ich würde sagen, um sozusagen 3 konkrete Sachen vielleicht rauszugreifen, dass wirklich diese Sammlung von Daten der Ordnerinnen eigentlich nicht in der Form zu rechtfertigen ist und auf jeden Fall mit der Idee von Abschreckung, die dahinter steht. Das zeigt sich auch in den Anmeldungsverschärfungen, die vorgenommen werden, genauso wie bei den Verschärfungen beim Rechtsschutz, der schwieriger gemacht wird. Den Kernpunkt oder sozusagen das, was ich am eindeutigsten finde, wo sich sozusagen das ganze Bild, was dahinter steht, zeigt, ist tatsächlich bei diesem Bruch mit dem Grundsatz der Polizeifestigkeit, also dass letztendlich der Polizei ermöglicht wird, auf alle Befugnisse, die sie eigentlich im Polizeirecht haben, ohne irgendeine Einschränkung zurückzugreifen. Also und das löst letztendlich die Privilegierung, die das Versammlungsrecht aus den anfänglich gesagten Gründen historisch auch hat, als sozusagen Ventil in der Bevölkerung, als Stachel einer Demokratie, als Möglichkeit für die Zivilgesellschaft, sich Einfluss auf die Politik zu nehmen, das wird letztendlich total aufgelöst, weil eigentlich die Versammlung gleichgestellt wird mit jeder Art von Gefahr, die zum Beispiel im Straßenverkehr sonst wo sozusagen von Personen ausgeht. Deswegen ist, glaube ich, die größte Gefahr, die tatsächlich hinter dem Gesetz steht, dass man unter dieser vermeintlichen Schleier des progressiven neuen Gesetzes diese ganzen Verschärfungen macht. Und da würde ich letztendlich auch die Kritik an die Politik sehen, dass man sich da zur Verfügung stellt, um sozusagen dieses Narrativ zu spinnen, dass man hier was Progressives macht und eigentlich was ganz, ganz Gegenteiliges macht. Und das wahrscheinlich sogar am Ende gefährlicher ist, als wenn man es einfach so lassen würde, weil dann gar nicht der Eindruck entstehen würde, dass hier irgendwas Progressives versucht wird.
Okay, dann auf jeden Fall danke an euch beide. Wir hatten hier ursprünglich mal ein Funkmikro rum, das ist da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt Fragen stellen. Wenn ihr keinen Bock habt, in das Mikrofon reinzureden, ist das vollkommen okay. Und falls ihr, also wie gesagt, das wird aufgezeichnet, falls ihr keine Lust habt, in der Aufzeichnung drin vorzukommen, dann sagt einfach kurz Bescheid, dann berücksichtigen wir das. Genau, also jetzt ist eure Gelegenheit, Fragen zu stellen an Rita und an Jonathan. Ich hätte tatsächlich auch eine Frage, beziehungsweise ist es nicht meine Frage. Oder möchtest du sie selbst stellen? Okay. Vor dem Podium sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und haben diskutiert und ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Wir haben darüber gesprochen, dass dieses Gesetz ja so krass einschränkend ist, dass es ja eigentlich unglaublich, also vermutlich einfach nicht durchkommen kann, und wenn es durchkommt, dann kann man ja dagegen klagen. Ist das ein gutes Mittel, um gegen dieses Gesetz vorzugehen? Und die Frage vielleicht parallel noch dazu an dich, was machen wir in der Zwischenzeit? Also Klagen dauern in der Regel relativ lang.
Ja, also es gibt diese Möglichkeit. Also es gab ja auch schon mehrere Gesetze, wie gesagt, Bayerisches Versammlungsgesetz, auch das Sächsische Polizeigesetz ist ja sozusagen vor Gericht gebracht worden. Es gibt mittlerweile auch Organisationen, wie zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das auch sehr strukturiert macht, also die ganz bewusst dabei auch unterstützen, solche Klagen vor Gericht zu bringen. Es bleibt aber natürlich dabei, wenn das nicht die Regierungskoalition oder eine Fraktion machen würde, dann bräuchte man Personen, die unmittelbar davon betroffen sind. Und das verschiebt natürlich sozusagen die Verantwortung dafür auch wieder zurück in die Zivilgesellschaft. Also es gibt entweder die Möglichkeit, dass bestimmte Antragsberechtigte ein Verfahren initiieren. Also ich hatte das eben auf der Folie angerissen, dass bei dem allerersten Versuch, ein sächsisches Landesversammlungsgesetz zu erstellen, 2010, glaube ich, war das, SPD, Grüne und bin mir gerade nicht ganz sicher, sozusagen die Linke auch, dagegen vor das Sächsische Verfassungsgerichtshof gezogen sind und da auch dieses Gesetz für nichtig erklärt wurde, aber aus formellen Gründen, weil es da im Gesetzgebungsverfahren Probleme gab. Das ist natürlich eine relativ wenig eingriffsintensive Möglichkeit, ohne dass die Zivilgesellschaft jetzt groß sozusagen bemüht werden muss. Ist die Frage, ob das sozusagen zu erwarten wäre, also die Regierungskoalition wahrscheinlich nicht. Dann ist die Frage, würde das sozusagen Linke machen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der Alternative da irgendwelche Hoffnung hätte. Wäre auf jeden Fall eine Abstrusität, wenn die werden dieses Verfahren anstrengen. Genau, aber sozusagen die andere Möglichkeit wäre dann tatsächlich zu sagen, ich bin davon unmittelbar betroffen als Einzelperson und ich traue mir das zu oder auch als Verein und ziehe damit vor Gericht. Es hätte aber natürlich über das ganze Verfahren die Unsicherheit und man müsste bis dahin damit leben, dass das geltendes Recht ist, bis es vorläufig oder endgültig vom Gericht, vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof oder im letztendlichen Fall vor dem Bundesverfassungsgericht dann entschieden wird. Aber wie gesagt, über diese ganze Zeit wäre diese Unsicherheit natürlich gegeben und das Gesetz wäre wirksam und man müsste sich daran halten.
Ja, ich denke auch, wir müssen dann damit irgendwie klarkommen und halt immer wieder neu ausloten, was geht noch, was geht nicht mehr, wie geht's. Also es wird eine riesen Herausforderung, der sich, so glaube ich, die wenigsten im Moment wirklich bewusst sind.
Ich habe noch zwei inhaltliche Fragen zu Punkten, die jetzt bei den Kritikpunkten nicht direkt aufgeführt sind. Ich glaube einmal, dass es beim Störungsverbot abgehandelt wird. Valentin Lippmann, also der innenpolitische Sprecher der Grünen, hat es immer so vor sich hergetragen, dass sie jetzt Sitzblockaden, die verboten sind, nicht mehr zwingend einen Straftatbestand irgendwie darstellen müssen, sondern dass das Ganze auch als Ordnungswidrigkeit abgehandelt werden könne. So habe ich das zumindest verstanden. Und da würde mich nochmal deine Einschätzung interessieren. Also anscheinend wurde es so ein bisschen umgestellt. Nicht mehr alles ist dort in dem Bereich ein Straftatbestand, sondern eben auch teilweise eine Ordnungswidrigkeit. Ist tatsächlich jetzt eine progressive Weiterentwicklung, dass die Polizei sagen kann, okay, das ist jetzt, also wir handeln das jetzt als Ordnungswidrigkeit ab, auch wenn wir es auch als Straftatbestand abhandeln können. Also wird es dann auch, kann man jetzt wahrscheinlich vorher schwer sagen, ob das dann auch so genutzt wird oder nicht, aber kann man das jetzt als progressive Neuerung irgendwie feiern? Und zum Zweiten noch eine Frage zum Uniform- und Militanzverbot. Das war jetzt auf deinen Punkt nicht mit aufgeführt. Da wird, so wie ich das gelesen habe, quasi die Erweiterung eingefügt, dass eben eine einheitliche Bekleidung, die dann den Eindruck von Militanz und genau den Einschüchterungscharakter hat, es ist nicht mehr Voraussetzung, dass dann Versammlungen beauftragt oder verboten werden können, dass dadurch eine politische Meinung ausgedrückt werden soll, sondern es reicht eben schon allein die einheitliche Kleidung dafür. Und genau, es gibt ja auch vom Netzwerk so ein bisschen die Kritik daran, dass das eben auch Tür und Tor öffnet, dann zum Beispiel Fußballfans entsprechend zu beauflagen und zu bestrafen, die ja dann oft einheitliche Kleidung tragen oder wo das ja auch ein ganz wesentlicher Teil von beispielsweise Fanmärschen ist. Und auch da würde mich die Einschätzung interessieren, ob du das teilst, ob sozusagen dann auch Fußballfans mit betroffen sind von diesem Versammlungsgesetz, auch wenn es ja eigentlich andere Gruppen adressiert. Genau, die beiden Punkte fände ich noch spannend.
Genau, also einmal zu den Sitzblockaden. Also ich müsste da sozusagen jetzt nochmal kurz sozusagen reinschauen, weil hinten quasi im Gesetz dann steht, was bestimmte Verstöße vorne quasi dann hinten bedeuten. Also ich habe auch diese Aussage, glaube ich, in der Pressemitteilung nach der Anhörung oder so war das ja auch sehr sozusagen prominent. Ich habe mich dabei so insgesamt ein bisschen gewundert, weil quasi die Frage ist, ob das nicht sowieso schon sozusagen nach dem aktuellen Gesetz einfach im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung so gemacht wird. Also sozusagen es gibt eine, also diese Sitzblockadenrechtsprechung ist ganz alt, also die kommt sozusagen, glaube ich, aus, also sozusagen von der NATO-Doppelbeschluss, glaube ich, ursprünglich war das sozusagen die Entscheidung, wo gesagt wird, sozusagen das ist in dem Sinne auch keine Nötigung, weil die Nötigung nicht verwerflich ist, weil es sich hier um Versammlungsrecht handelt. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich mit diesem Störungsverbot das Ganze jetzt natürlich irgendwie versucht wird zu kodifizieren, also quasi ins Gesetz reinzuschreiben, das was vorher Rechtsprechung war. Mein Eindruck wäre, aber kann man vielleicht auch eher nochmal sozusagen aus der Praxis was zu hören, dass jetzt eigentlich durch die Rechtsprechung das Ganze so relativ klar geklärt war. Also wir haben das ja auch eben mit den Sitzblockaden gehört, wie das sozusagen von den Gerichten gesehen wird. Und dass jetzt natürlich die Frage ist, wie wird jetzt so eine neue Vorschrift wie der Paragraph 8 dann von den Gerichten gesehen und wie wird dieses erheblich zu behindern oder zu vereiteln gesehen. Also ob man damit jetzt tatsächlich die Rechtsprechung so eins zu eins übertragen kann, das ist immer sozusagen sehr schwierig, aber vielleicht würde ich echt gleich dann nochmal sozusagen hinten in die Ordnungswidrigkeiten reinschauen, ob sich da was geändert hat. Mein Gefühl wäre, dass sozusagen die Sitzblockaden, die auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zulässig sind, auch jetzt einfach nicht unter das Störungsverbot gefallen sind und sich dadurch auch gar nicht die Frage gestellt hat, was man hinten bei den Ordnungswidrigkeiten und bei den Straftatbeständen, die auf dieses Störungsverbot Bezug genommen haben, so wie es jetzt im alten Gesetz geregelt war, es darauf dann gar nicht ankam, weil man halt schon keine Störung hatte. Also sozusagen, deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob sich dadurch in der Praxis was ändert, wenn man sowieso schon immer keine Störung hatte in diesen Fällen von der Sitzblockade. Genau, kurz zu dem Vermummungsverbot. Also wenn ich da den Gesetzeswortlaut richtig im Kopf habe, steht da schon drin, sozusagen dieses irgendwie Einschüchter, also sozusagen müsste ich jetzt sozusagen nochmal noch mal reinschauen, aber dass sozusagen diese Einschüchterung da schon drin steht, aber dass diese Militanz nicht zwingend, glaube ich, drin steht so. Und wenn ich mich richtig erinnere, wir waren ja beide auch in der Anhörung, hatte da auch Professorin Lemke genau sozusagen dieses Beispiel mit den Fußballfans sozusagen genannt, weil halt diese Einschränkung nicht drin ist und weil man sich ja durchaus vorstellen kann, dass sozusagen einheitlich angezogene Fußballfans auch einen gewissen Einschüchterungseffekt haben können. Und solange man sozusagen dieses Militante nicht mit reinnimmt, dann halt auch diese Fälle davon erfasst werden. Die Frage, die da noch aufgeworfen wurde, ist quasi, ob das bei den Fußballfans gelten würde, weil die ja vielleicht keine Versammlung sind. Und das wiederum hätte dann natürlich schon so einen gewissen komische Folge, weil man dann quasi strenger wäre mit den Leuten, die bei einer Versammlung sind, was ja eigentlich stärker geschützt ist, als mit denen, die nicht auf einer Versammlung sind. Also weil sozusagen ansonsten ist ja so einheitliches Auftreten auf einer Veranstaltung an sich nicht verboten, aber es könnte dann halt verboten sein, wenn man auf einer Versammlung ist, und das wäre natürlich wieder widersprüchlich, weil die Versammlung ja eigentlich viel mehr geschützt ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht kurz zu den...
Ist eigentlich soweit alles gesagt. Wie gesagt, also bei uns gab es jetzt dann immer die Regelung, wenn es örtlich und zeitlich begrenzt ist, geht eine Blockade schon mal in Ordnung. So, oder wenn man sie dran vorbeiführen kann, die anderen dann auch noch. Also so, dass es nicht komplett die andere Versammlung verhindert.
Gibt es sonst noch Fragen? Dann könnt ihr das ja vielleicht nachher später noch klären. Dann würde ich jetzt pünktlich Schluss machen. Genau, danke, dass ihr da wart auf jeden Fall. Danke, dass ihr beiden da wart. Und bitte erzählt euren FreundInnen, KollegInnen, GenossInnen von diesem neuen sächsischen Versammlungsgesetz, damit es einfach bekannter wird und damit wir noch mehr dagegen machen können. Also das ist wirklich eine wichtige Sache. Und das wird auch nicht erst ab dem 1. September relevant. Also es wäre cool, wenn wir vorher vielleicht auch schon mehr was dagegen machen könnten. Genau. Danke, dass ihr da wart.